Schön, dass ihr noch da seid. Vielleicht habt ihr schon Fragen für uns, dann schmeißt die mal in den Chat. Ich darf ganz kurz vorstellen, ich sitze ja nicht alleine, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste. Und ich stelle die vor, ich überlege gerade, mit wem ich eigentlich anfange. Ich glaube, wie sagt man, Alter vor Schönheit? Das darf man gar nicht sagen. Ne? Mit Michael, Alter und Schönheit. Das ist jetzt wieder viel. Okay, nochmal zu Ende und nochmal von vorne. Also, ich darf vorstellen, Michael. Michael ist nämlich, Michael, erzähl doch ganz kurz selber, wer du bist.
Ich soll kurz erzählen, wer ich bin. Also ich bin der Alte hier und ich bin seit ungefähr 35 Jahren Mitglied dieser Gemeinde. Wow. Ich weiß, das sieht man mir nicht an, aber das macht nichts. Und war auch einige Jahre Ältester in dieser Gemeinde, also habe in der Gemeindeleitung ehrenamtlich mitgewirkt. Und da ich mich aus beruflichen Gründen, ich bin Berufsschullehrer, unter anderem für Wirtschaft und Politik, viel mit solchen Themen, die heute angesprochen wurden, auch schon beschäftigt habe und natürlich auch aufgrund meines langjährigen Christseins mich beschäftigt habe. Ich glaube, das ist der Grund, neben den 2000 Euro, die ich überwiesen habe, dass Christoph mich hier auf das Sofa eingeladen hat.
Mann ey, Michael, das solltest du wirklich nicht sagen. Cool, schön, voll schön, dass du da bist. Ich weiß, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mit Michael schon über Politik gesprochen habe und ich habe selber Politik studiert und es ist manchmal nicht ganz einfach, Leute zu finden, mit denen man da gut drüber sprechen kann, ohne dass es in so Merkwürdigkeiten ausartet. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Michael. Ich finde das großartig zu sehen. Und zu meiner Linken ist auch ein wunderhübscher junger Herr im besten Alter, genauso wie hier rechts, ne, um das nochmal immer gerade zu ziehen. Das ist nämlich Daniel. Und Daniel, du bist relativ neu bei uns in der Kirche.
Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr hier in der Gemeinde. Ich habe meine zukünftige Frau hier kennengelernt. Bin aus dem Oberbergischen dann vor circa einem halben Jahr hier hochgezogen. Genau, ich habe in den Jahren davor studiert, und zwar Englisch, Politik und Geschichte. Und dementsprechend beschäftige ich mich auch aufgrund dessen schon mit vielen dieser Fragen, die du auch thematisiert hast. Und habe auch in den letzten Jahren eine große Freude für Apologetik entwickelt. Wenn du nicht weißt, was das ist, google das mal. Und beschäftigt sich eben auch mit vielen solcher Fragen und versucht einfach auch, Glauben nicht nur als ein Gefühl irgendwie zu deuten, sondern guckt auch, was sagt eigentlich der Kopf zu Glauben. Das kam ja letzte Woche bei Simon auch so ein bisschen durch. Genau.
Cool. Hey, herzlich willkommen. Ich finde das ganz spannend, auch mit zwar jemandem hier zu sitzen, der seit 35 Jahren, hast du gesagt, Mitglied dieser Kirche ist und mit jemandem, seit wann bist du hier?
Gutes hier jetzt, ja. Also in der Kirche seit einem guten Jahr, hier in Flensburg vor Ort, circa ein halbes Jahr.
Seit einem Jahr, das finde ich irgendwie richtig, richtig cool. Und wir wollen direkt einsteigen. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz anfangen, weil das ist eine Frage, die einfach richtig viel schon auch zur Diskussion geführt hat, so auf den Fluren und so. Dürfen Christen sich wehren? Wie ist das mit dieser Gewalt? Michael, was würdest du sagen? Darf ein Christ sich wehren? Ganz praktisch, wenn er bedroht wird, angegriffen wird, darf er sich wehren?
Also ich finde, du hast das ja vorhin schon sehr schön schwammig auf den Punkt gebracht in deiner Predigt. Und da hattest du absolut recht mit. Also das grundsätzlich ist erstmal Gewalt natürlich generell zu verurteilen. Da ist es erstmal unabhängig davon, ob ich Christ bin oder nicht. Weil Gewalt immer Gewalt nach sich zieht. Das ist erstmal der Grundsatz, der, ich sag mal, eine Maxime sein sollte für uns. Und dann gibt es sicherlich Ausnahmesituationen. Wenn ich jetzt mal was aus der Luft greife, was weiß ich, ich gehe durch die Straße und irgendein anderer Mann greift meine Tochter an, die irgendwie 13 ist oder sowas. Ja, dann ist es ganz klar, dass ich körperlich dazwischen gehe. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Den Menschen werde ich in dem Moment nicht mit irgendwelchen Argumenten vermutlich überzeugen können, wenn da irgendwie voll auf sichtbar auf Gewalt ist. Und in der Situation muss ich mich als Christ dann natürlich auch körperlich zur Wehr setzen. Das ist ja eine völlig klare Sache. Nur grundsätzlich sollte ich eben immer an einer Gewaltdeeskalation interessiert sein. Das gilt für mich als Christ wie als Normalbürger natürlich eigentlich auch. Nur wir als Christen haben da natürlich eine besondere Verantwortung.
Wie siehst du das, Daniel?
Ja, Gewalt an sich ist natürlich ein schwieriger und sehr komplexer Begriff. Wenn man das Wort hört, dann springen so bei jedem, glaube ich, so die ersten Gedanken irgendwie in den Kopf. Und ich glaube, da ist es wichtig, mal innezuhalten und zu gucken, okay, bedeutet dieser Begriff vielleicht auch noch mehr? Du hast ja eben gesagt, auch dass es schwerlich möglich ist, eigentlich keine Gewalt anzuwenden. Wie es ja auch heißt, man kann nicht kommunizieren. Mhm. So glaube ich eigentlich auch, dass man eben nicht auf Gewalt verzichten kann. Also jeder übt in irgendeiner Art und Weise Gewalt aus. Für den christlichen Kontext, und da fand ich das Beispiel ganz gut, was du erwähnt hattest, gibt es das mit dieser rechten und linken Wange hinhalten und so. Und da glaube ich halt, dass es gefährlich ist, immer so eine komplette Theologie oder eine komplette Lebenshaltung auf einer Sache aufzubauen, auf einem Vers oder einem Gleichnis, sage ich mal. Und was ich zum Beispiel, die beste Deutung, was ich davon gehört habe, ist, dass es hier gar nicht um Gewalt geht, und das hast du ja auch angesprochen, sondern wirklich darum, wenn dir jemand auf die Wange schlägt, das heißt, das passiert in einem Streit, kennen wir vielleicht heute auch noch so, dass man so eine Backpfeife bekommt. Das tut ja gar nicht so weh, aber das macht was Emotionales zwischen uns und das bricht Beziehung. Mhm. Und ich glaube, was das eigentlich der Sinn und Zweck da ist, ja, lass dich davon nicht abhalten, sondern halt die linke Wange hin. Das heißt, unternimm noch mal einen Versuch, geh du mal auf diese Person zu, such das Gespräch und versuch das zu klären. Mhm. Ich glaube nicht, dass das irgendwas sagen möchte zu Gewaltlosigkeit oder so, oder zum gewaltlosen Leben, was man so führen sollte.
Ja. Ja. Was nur dabei gerade mir aufgefallen ist, ich finde das total gute Punkte. Es gibt manchmal die Idee, dass ein Christ immer sozusagen der sein muss, der alles hinnimmt, der alles aushält. So, wenn er geschlagen wird, wenn er verletzt wird, wenn er irgendwie irgendwas zugemutet wird, muss man das aushalten. Und Michael, wie würdest du das sagen? Muss ein Christ sozusagen immer da drinne einstecken eigentlich?
Nein, auf gar keinen Fall. Da finde ich diesen Satz ganz wichtig, den Jesus gesagt hat, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Und Salz ist ja zum einen etwas, was haltbar macht, also was konserviert, aber vor allem ist es auch etwas, was würzt, was irgendwo Geschmack bringt. Und da ist es für mich als Christ wichtig, auch so zu leben oder vorzuleben, dass es attraktiv ist für andere, dass es irgendwo eine Würze reinbringt ins Leben. Ich kann mal ein Beispiel nehmen. Ich lebe jetzt seit 15 Jahren in dem Haus, in dem wir wohnen, mit meiner Familie. Und als wir eingezogen sind damals, war gerade tiefster Winter und es war richtig hoch Schnee, sodass wir nicht auf die Einfahrt fahren konnten zum Ausladen und standen dann mit dem Anhänger halt in der Stichstraße, die zu unserem Haus führt, und versperrten natürlich dann diese Stichstraße. Und dann kam einer meiner neuen Nachbarn und hat sich tierisch aufgeregt, dass wir da im Weg stehen. War deutlich zu sehen, dass wir am Ausladen waren und nicht auf die Einfahrt konnten. Und klar, die erste Reaktion ist, man denkt, was ist denn das für ein Knuffelkopf? Mit dem möchten wir hier gar nichts zu tun haben. Und ich habe mich dann aber entschieden, nee, so möchte ich nicht handeln, sondern den versuche ich jetzt mal weich zu kochen. Und ich habe den, ich glaube, über 10 Jahre oder so konsequent immer gegrüßt, immer freundlich gewunken, immer gelächelt. Und irgendwann nach 10 Jahren, der hat mich nie wirklich freundlich angeguckt. Und ich schätze, nach 10 Jahren, also lass es jetzt 5 Jahre her sein, kam er mal irgendwo spaziert und fängt plötzlich an, sich mit mir zu unterhalten. Hm. Über belanglose Dinge, aber ganz nett und freundlich. Und seitdem sind wir nette Nachbarn. Also es ist jetzt nicht, dass wir eine mega Beziehung haben, aber wir sind einfach nette Nachbarn miteinander. Hm. Und das ist etwas, wo ich denke, als Christ sollte ich versuchen, so zu handeln, dass ich andere Leute ein Stück weit zu einer positiveren Haltung einfach bringen kann. Und wenn ich der Auslöser bin, jemand sich an mir gestoßen hat oder eben mich angegriffen hat, dann habe ich natürlich gerade erst recht dann die Gelegenheit, das zu tun. Und wie ich das dann in der einzelnen Situation jeweils umsetzen kann, das ist natürlich, kommt auf die einzelne Situation drauf an. Da muss ich dann in mich gehen, Jesus fragen, was kann ich hier tun, was soll ich hier tun? Aber das sollte immer die Grundhaltung sein.
Ja. Ich finde das ein ganz, ganz super Hinweis, dass es auf die einzelne Situation drauf ankommt. Im Chat hat jemand gefragt, haben wir, weil das geht auch um das Thema Gewalt, haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, bei internationalen Konflikten einzutreten? Also zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, bei Genoziden, also Völkermorden und so. Gibt es eine ethische Verpflichtung, da sogar Gewalt auszuüben, sozusagen? Leg mal einfach los.
Spannende Frage. Ich glaube, dass wir grundsätzlich alle eine Verantwortung eben haben. Und viele dieser Fragen stellen sich eben, glaube ich, nur, weil bestimmte Länder sich vielleicht auch dieser Aufgabe nicht stellen oder sie so nicht stellen können. Hm. glaube, die Idee, wir können alle Konflikte lösen als Deutschland oder als USA, sehe ich nicht so groß. Dafür gibt es einfach zu viele. Aber du hast es eben gesagt, ich glaube, wir sind letztlich weltweit gesehen in Deutschland schon privilegiert. Und damit steigt auch die Verantwortung, die wir haben, guten Einfluss zu nehmen, ohne die Partner in eine Abhängigkeit zu uns zu führen. Und das ist aber mittlerweile so mein Eindruck, dass global schon so ein System der Abhängigkeiten irgendwie besteht. Und da ist es für viele schwer rauszukommen. Ich dachte eben, weil du es ja auch angesprochen hast, die Frage nach Soldat sein und so, die geht da natürlich ein bisschen, spielt da mit rein. Und als du das erwähntest, gingen meine Gedanken zurück so vor 70, 80 Jahren. Was war denn da in Deutschland los? Ja? Und waren da nicht auch Soldaten, die Deutschland mal geholfen haben, aus einer für sie doch sehr unschönen Geschichte rauszukommen? Und man kennt die Bilder, wo sich, also da war auch nicht alles schön, wie das abgelaufen ist sicherlich, aber viele waren auch dankbar, dass hier jetzt also Leute sind, die sich um uns gekümmert haben, um Deutschland gekümmert haben und so. Das heißt, an der Stelle, also damals vor 70 Jahren, würde ich sagen, wäre ich jetzt auch ungern Soldat gewesen für Deutschland, sage ich mal. Das heißt, weil da hätte ich wahrscheinlich Sachen vertreten müssen, jedenfalls aus heutiger Sicht, wie es damals gewesen wäre, da kann man nur spekulieren. Aber aus heutiger Sicht bin ich froh, dass ich, oder hätte ich gesagt, ich hätte mich dagegen entschieden, wobei so die Freiwilligkeit an vielen Stellen natürlich auch nicht gegeben war. Ich selber war ja 2 Jahre auch in der Bundeswehr. Damals gab es noch die Wehrpflicht, das heißt, ich musste mehr oder weniger hin. Grundsätzlich fand ich es gut, dass man sich entscheiden konnte zwischen Zivildienst und Bundeswehr. Und ja, da soll so jeder seinen Weg irgendwie gehen, würde ich sagen. Letztlich kommt es darauf an, was für eine Art Soldat möchte ich sein oder was für eine Art Zivildienstleistender möchte ich sein. Also wenn ich Zivildienstleistender bin, und da hört man ja auch diverse Skandale im Pflegeheim und so, dann wäre der mal besser da auch nicht hingegangen und hätte den Schaden vielleicht so auch nicht anrichten sollen. Ne?
Rückblickend gesagt, du hast gesagt, du warst Soldat, auch bevor du dich für Jesus entschieden hast. Würdest du es nochmal so machen?
Ich denke, ich würde es wieder so machen. Es war halt eine befristete Zeit und ich habe mich auch bewusst dagegen aus entschieden, langfristig dort bleiben zu wollen. Aber das hatte weniger mit dieser Frage zu tun, darf ich töten oder nicht. Die Soldaten, die ich kennengelernt habe, viele davon würde ich als Pazifisten bezeichnen, weil sie sagen, wir sind hier keine schießwütigen Rüpel, aber wir erkennen die Realitäten an. Und ja, falls es mal meiner Familie schlecht gehen sollte irgendwann, dann wäre es ja gut, wenn sich da jemand entsprechend drum kümmert. Und das war für die der Grund, also die haben da drin ja gesagt, okay, ich möchte aktiv dazu beitragen, dass Frieden auch bestehen kann.
Ja, wow. Wo du das gerade ansprichst, es gibt ein was das ganze Thema Gewalt angeht, ein Prediger, der heißt Machine Gun Preacher, wird der genannt. Und der war ein Biker und ist dann nach Afrika und hat ein Kinderheim gegründet und musste dann ganz viel Mist erlebt, wie mit Kinderarbeit und solchen Sachen, Kindersoldaten umgegangen wird und so. Und hat sich dann entschieden, auch Waffengewalt einzusetzen, um Kinder zu retten aus den Händen von solchen, wie sagt man, so lokalen Armeen und so. Und ich habe ein Interview gesehen, wo er sagt, ich glaube nicht an Gewalt, ich glaube nicht, dass Gewalt gut ist, richtig ist oder gerechtfertigt ist. Aber wenn ich sehe, dass ein Kind gerade Gewalt erlebt, schreite ich ein und nutze die Gewalt, die Macht, die mir gegeben ist. Und ich fand das ein ganz cooles Zitat, was mir die Spannung dieser Frage zeigt, die glaube ich nicht pauschal zu beantworten ist, sondern du sagtest es auch im Einzelfall, wo wir schauen müssen, wie ist die Situation und kann es Situationen geben, die gerechtfertigt sind und wie sieht das dann aus?
Wobei gleichwohl, wenn du auf den Machine Gun Preacher eingehst, das ist ja verfilmt worden und nun weiß ich nicht, wie authentisch dieser Film ist, aber im Film war es so, dass er zwischendurch selber gekippt ist durch die viele Gewalt, die er selber ausgeübt hat, hat er zwischendurch echt Schwierigkeiten bekommen, sozusagen sich selber in den Griff zu bekommen und eben, ja, ich sag mal, pazifistisch zu bleiben und liebender Prediger letztlich zu bleiben dann. Das
weil es ihnen einen totalen Gewissenskonflikt bringt, ne? Und
genau.
Das hört man ja schon in dieser Aussage. Ich glaube an das alles nicht und trotzdem mache ich es manchmal. Es ist ein absoluter Gewissenskonflikt, ja.
Ich glaube, da geht es einfach auch um Prioritäten. Ich glaube, in dem Film wurde es auch dargestellt, ich weiß jetzt auch nicht, wie realitätsnah das dann war, aber dass er ja zu Hause gefehlt hat. Also seine Frau war alleine, seine Kinder waren alleine und er hat alles so auf diese eine Karte gesetzt und alles sich komplett da rein investiert. Und da ist schon so die Frage, okay, sind meine Prioritäten eigentlich richtig? Und ich glaube, wenn wir es schaffen, als Individuum unsere Prioritäten richtig hinzukriegen, viele Fragen erledigen sich dann von selbst. Also die müssen wir dann nicht vom Kopf her so sehr beantworten, sondern einfach so first things first. Und wenn ich mich vernünftig um die Familie kümmere, meine Frau, meine Kinder und so, dann bleibt natürlich hinten raus auch weniger Zeit, anderes zu tun, logischerweise. Und dann kann ich vielleicht auch darauf vertrauen, dass Gott das irgendwie anders macht. Also da muss ich nicht zwangsweise mit Raketenwerfer durch die Welt reisen. So.
Ja. Dankeschön. Okay, also nicht mit Raketenwerfer durch die Welt reisen. Das ist ein ganz guter Hinweis. wir gehen mal rüber zum nächsten Thema. Michael, hast du schon mal das Gesetz gebrochen?
Nein, niemals. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Du musst dir nicht die einzelnen Situationen aufzählen. Das, ich weiß nicht, wie sich das rechtlich...
Danke. Ja, genau. Ich bin ja Beamter. Das kann gefährlich werden. Ja, natürlich. Klar. Ist sowohl unbewusst als auch vielleicht mitunter sogar bewusst.
Echt bewusst, ja? Und
ja.
Weshalb?
Wenn auf der Autobahn eine Baustelle ist an einer Brücke, da stehen drei Poller und da steht ein Schild 80. Ich bin vorher 140 gefahren und hinter mir sind viele Autos und jetzt überlege ich mir, mache ich jetzt eine Vollbremsung, um auf 80 runterzukommen oder rausche ich da mit 100 oder 110 vielleicht sogar durch, um eben keinen Unfall zu verursachen oder sonst irgendwelche Gefahren zu verursachen. Ja, dann habe ich mich eben schon häufig für das Gesetzbrechen entschieden, auch wenn es eigentlich nicht der richtige Weg ist. Aber mir fiel nichts anderes oder fällt dann nichts anderes ein.
Ja. Also würdest du sagen, ja, man darf das Gesetz brechen von Zeit zu Zeit?
Nein, natürlich nicht. Da sind wir bei dem Dilemma, das wir haben. Und wir als Christen natürlich besonders, weil wir als Christen uns die Dinge natürlich nicht so gut schönreden können, wie vielleicht Leute, die mit Jesus oder Glaube gar nichts am Hut haben. Und die sich das irgendwie hinreden können und sagen, ja, da haben halt Leute irgendwie falsche Entscheidungen getroffen, hier ein Schild mit 80 aufzustellen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Das ist für mich nicht ganz so einfach, weil in der Bibel steht, wir sollen uns eben auch dem Staat unterordnen und der Macht, die eben auch von Gott gesetzt wurde. Und das ist nicht einfach. Da muss ich mit dem Dilemma aber leider leben. Das ist so.
Ich sehe das ein bisschen anders an der Stelle, weil ich denke, dass es vor allen Dingen wichtig sein sollte, dass man überlegt, wenn ich jetzt so ein Gesetz breche, bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Weil auch das ist ja, gehört Teil davon, Teil vom Staat, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, sage ich, okay, wenn ich jetzt geblitzt werde oder was auch immer, bin ich bereit, die Konsequenz, die das dann nach sich zieht, zu tragen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, was viele haben. Die Leute wollen oft Sachen machen oder durchsetzen oder so und denken, ja, es ist okay, aber sie sind nicht bereit, die Konsequenzen, die das nach sich zieht, zu tragen. Und ganz konkretes Beispiel auch bei mir. Ich habe auch einen Strafzettel gerade da liegen. Der fliegt vor 2 Tagen oder so, kam der vorbei. Und da habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil ich faul war, im Parkverbot zu parken. Und das habe ich zu lange gemacht und dann kam jemand und da hatte ich den Zettel dran und habe gesagt, okay, dumm gelaufen. Aber dann kann ich jetzt nicht sagen, der ist ungerechtfertigt oder so. Oder kann hier noch eine Anhörung einfordern oder so. Sondern ich muss ganz klar sagen, okay, ich wusste von vornherein, auf was ich mich hier einlasse und jetzt, ich habe das Gefühl, es ist angezogen, es sind 25 Euro mittlerweile, also spart euch die lieber. Aber darüber kann ich ja jetzt nicht diskutieren, die muss ich jetzt einfach zahlen. Und damit wird ja auch ein gewisses Stück gesellschaftliche Stabilität einfach gewährleistet. Deswegen finde ich das wichtig. Von daher, wenn ich so konkret dagegen verstoße, dann sollte ich mir bewusst sein, bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und wenn man dazu kein klares Ja hat, dann denke ich, sollte man es nicht machen.
Ja. Du hast mir erzählt, du hast auch schon mal die Versicherung betrogen.
Ja, düsteres Kapitel.
Also, weil das ist, wir sprechen ja manchmal darüber, also jeder würde irgendwie sagen, nee, Gesetz brechen darf man nicht so, irgendwie erstmal so aus dem Bauch raus. Aber faktisch ist das, wir tun es ja ständig. Also, ne, Versicherungsbetrug ist, manchmal wird das gesehen als Kavaliersdelikt. Oder wir haben gerade eine Baustelle zu Hause, haben einen Handwerker da, der fragt, ja, sollen wir das nebenbei machen? So, und das ist eigentlich Steuerhinterziehung. Ne? Also da Schwarzarbeit, da gibt es eine ganze Menge. Oder das Straßenverkehr, so Hand aufs Herz, wer hat da noch nie irgendwie eine Regel gebrochen? Und da kann man noch ganz viel mehr aufzählen. Und da wird dann diese Frage gar nicht so leicht. Ne? Und deswegen, wie war das, die Versicherung zu betrügen?
Ja, hat mir finanziellen Reichtum beschert.
Darf ein Christ reich sein?
Ja, das Gute war, damals war ich noch kein Christ. Deswegen, also das war so gewesen, dass es gab ein Gewitter und der Blitz hatte tatsächlich eingeschlagen und es war ein Gerät bei uns kaputt gegangen. Hm. Und ich dachte mir, clever wie ich bin, nutze ich die Gunst der Stunde und gebe noch zwei Geräte mehr an bei der Versicherung. Und es ergibt, also das heißt, da war schon eine gewisse Logik irgendwie da. Wenn man betrügen will, dann soll man es wenigstens gut durchdenken.
Ja, können wir das rausschneiden?
Und nein, ich habe das der Versicherung gemeldet und habe das Geld auch bekommen. Und es ging ein paar Jahre ins Land und dann war das tatsächlich so, dass ich eines Morgens aufwachte und echt gemerkt habe, wie Gott diese Situation, die Jahre zurücklag, irgendwie plötzlich hervorbrachte und so mir aufs Herz gelegt hat, ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. War erstmal nicht so schön, aber ich habe dann, ich war gerade im Ausland und dann habe ich meinen Vater kontaktiert und habe ihn gebeten, er sollte doch mal bitte die Unterlagen zu diesem Fall aus den Akten raussuchen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das war damals so und so und ich möchte es jetzt bereinigen. Und das habe ich dann getan eben. Er hat das mir gegeben, alles. Und ich habe die Versicherung kontaktiert. Ich habe gesagt, damals habe ich das so gesagt, aber in Wirklichkeit war es so. Habe denen eine E-Mail geschrieben. Und das ging dann in den Austausch. Ich musste das Geld komplett zurückzahlen. Ich habe auch den Betrag dann zurückbezahlt, der eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre, aber da habe ich gesagt, okay, damit da fange ich jetzt nicht drüber an zu diskutieren, diese 100 Euro oder was es waren an der Stelle. Und damit war die Sache aus der Welt und die haben mir dann noch geschrieben, wir verzichten auf eine Anzeige. Also weil sie hätten es machen können. Es war Versicherungsbetrug, aus juristischer Sicht gab es nichts dran zu rütteln. Und, aber auch da habe ich gesagt, Gott, du hast mir das jetzt gezeigt, ich soll, oder du möchtest das, dass ich das mache. Und ich überlasse die Konsequenzen dir. Wenn es zu einer Anzeige kommt oder dergleichen, so what, ich weiß, dass du mitgehst und was am Ende rauskommt. Also ich lasse das Ergebnis offen. Ich weiß, den nächstrichtigen Schritt, den weiß ich. Und was danach kommt, das weiß ich nicht mehr. Und aber ich weiß, du bist dabei. Und das war eine wichtige Sache, aber es war jetzt nichts, wo so. Also Rosenliebe-Gefühle in dir hochkommen, wo du denkst, hey, super, wie das damals war und dass du mich jetzt nochmal dran erinnerst. Das war das nicht, aber es war gut und ich bin froh, dass es so gelaufen ist und dass er mir diese Freiheit auch gegeben hat. Und ich glaube, gerade auch, wenn wer selbst auch in der in der Versicherungsbranche tätig ist, der lebt halt davon, dass sowas, wie ich es gemacht habe, eben nicht passiert.
Cool, danke schön. Wir müssen ein bisschen, wir haben einen Haufen Fragen bekommen, die machen wir gleich im Schnelldurchlauf. Eine Frage noch ganz kurz, die wurde hier auch gestellt. Wie ist denn das mit Schwarzarbeit, Michael?
Ich hatte eben schon erwähnt, ich bin Beamter. Und das heißt, ich werde bezahlt aus Steuern, die andere Menschen bezahlen. Und ich selber natürlich auch bezahle. Und es wird jetzt im Moment ja viel darüber geredet, es wird so viel Geld ausgegeben wegen des Lockdowns, wegen Corona. Und wo soll dieses ganze Geld herkommen? Ich glaube, wir hätten nur die Hälfte der Probleme im Staat, die wir jetzt haben, wenn niemand im Staat Schwarzarbeit machen würde. Weil dadurch dem Staat unheimlich viel Steuern verloren gehen. Wir haben vorhin gerade über den Zustand von Straßen hier gesprochen. Vorwiege, Unterschiede zwischen Ländern wie Ukraine und Deutschland, dass hier die Straßen besser sind und wir aber trotzdem uns häufig beschweren über schlechte Straßen. Wer Schwarzarbeit macht, darf sich letztlich nicht über schlechte Straßen beschweren, weil woher soll das Geld kommen? Und in der Ukraine läuft fast alles schwarz. Ich bin öfter dort. Und dort sind die Straßen eine Katastrophe. Also da möchte man eigentlich nicht Auto fahren, wenn man nicht so verrückt ist wie ich und mit dem Geländewagen irgendwie unterwegs ist. Das ist die Problematik. Das ist erstmal der Grundsatz. Dass im Einzelnen ich es gut verstehen kann, dass Leute das tun, ist eine andere Geschichte. Weil, ja, wie du schon sagtest, die Situation, die du eben genannt hast, das ist ganz klar. Und da das ist so ein, wird als Kavaliersdelikt häufig dann eben gesehen von Leuten, aber gleichwohl ist es ein Krebsgeschwür der Gesellschaft.
Wir machen jetzt ein paar Fragen im Schnelldurchlauf, weil hier wurde echt eine Menge noch gestellt. Eine Frage ist, darf ich mit meiner Verlobten vor der Hochzeit zusammenwohnen? Das hat nicht so sehr viel, ist vielleicht eher für letzte Woche oder auch für, wir machen eine Beziehungsserie im Anschluss an die Google das mal Serie, die heißt I Love You Baby, jetzt ist es raus. Und das ist ein super Titel. Und da solltest du auf jeden Fall einschalten, weil da sprechen wir genau über solche Themen. Was würdest du sagen, Michael?
Ein deutliches Jein. Was das eigentlich ein Nein ist im Grundsatz. Warum? Weil ich mich bewusst einer Gefahr aussetze, Dinge, die Gott wichtig sind und die Gott als Ordnung gesetzt hat, anders zu leben. Das ist die Gefahr einfach, die darin besteht. Grundsätzlich steht ja nicht in der Bibel, du darfst nicht zusammenleben. Was aber eben in der Bibel sehr deutlich wird, ist, dass Sexualität in eine Ehe gehört. Und wenn ich zusammenlebe mit meinem Partner, bevor ich verheiratet bin, dann laufe ich natürlich Gefahr, eben auch sexuell dann eben schon mich zu betätigen, bevor ich eben verheiratet bin. Und dann laufe ich aus der Ordnung, die Gott einmal gesetzt hat, raus, die ja dazu gedacht ist, mich selber zu schützen, nämlich meine Seele zu schützen und meine Beziehung zu meiner künftigen Frau, meinem künftigen Mann dann zu schützen.
Ich will einfach nur ganz kurz sagen, als Pastor, ich habe das schon hunderte Male erlebt, dass Leute das viel machen und ehrlich gesagt, ich kann es auch verstehen ein Stück weit, auch aus meiner eigenen Story heraus. Gleichzeitig ist einfach die große, große, die Realität die, dass in ganz, ganz vielen Situationen das den Leuten überhaupt nicht dient, sondern es zu Herausforderungen und Problemen und Konflikten führt. Und es gibt, glaube ich, du hast es gesagt, eine Ordnung, eine Idee Gottes, die Logik des Lebens, die Gott gesetzt hat. Und wir dürfen, das ist die beste Idee, die es gibt für unser Leben. Und die dürfen wir nehmen. Und ich glaube, da braucht es total auch Begleitung drin. Da braucht es, ne, wenn du da mehr zu wissen willst, such dir unbedingt vielleicht einen Pastor oder jemanden, mit dem du da drin arbeiten kannst. Leute, die mit dir unterwegs sind. Und mach das nicht so alleine, weil das ist das eigentlich das Schwierigste. Leute treffen solche Entscheidungen alle völlig alleine und losgelöst und wundern sich hinterher. Und das ist einfach ein Erfahrungsding auch, dass das oft eine Dynamik mit sich bringt, hat Michael auch drüber gesprochen, die herausfordernd ist. So.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu an diejenigen, die verlobt sind und vielleicht mit dem Gedanken spielen, zusammenzuziehen oder dergleichen. Ich selber habe es mit meiner Frau tatsächlich durchgezogen, dass wir erst zusammengezogen sind mit der Hochzeit und es war so schön. Das war ein so tolles Gefühl, weil die Hochzeit dadurch einfach was ganz Besonderes war. Und das wünsche ich einfach jedem. Also wenn es nicht irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, dann nehmt ihr dieses Gefühl nicht, nehmt ihr dieses Erlebnis nicht.
Und ganz kurz, Michael macht übrigens bei uns EBK, ne? Das ist Together heißt das jetzt. Das ist so Ehevorbereitung. Also wenn ihr da irgendwie mit Leuten unterwegs sein wollt, das ist der richtige Ansprechpartner. Okay, nächste Frage. Jetzt muss ich hier kurz sortieren. Was ist meine ethische Verantwortung als Konsument, Daniel?
Verantwortung als Konsument, ja, okay, das.
Kurze Frage, kurze Antwort.
Ist ein Riesenfass. Letztlich kann es ganz schnell zu einer Religion werden. Das sehe ich eher, was gerade passiert. Ich finde es gut, dass man die Problematiken, die an vielen Sachen dahinter stehen, in Frage stellt. Aber letztlich müsste ich wahrscheinlich nackt hier sitzen und das wollt ihr nicht wirklich, weil an diesen Sachen, keine Ahnung, was damit ist. Ich habe letztens, vor einer Woche habe ich eine Stadtführung gemacht hier in Flensburg und die Stadtführerin erzählte uns von der Geschichte von Flensburg, die Geschichte des Rums. Und sie hat gesagt, wie viel Blut an dem Rum klebt, der hier in Flensburg getrunken wurde. Und dann sagte sie, so, und jetzt gehen wir rumtrinken. Und dann habe ich sie so gefragt, als wir dann weitergegangen sind, klebt an dem Rum denn jetzt auch Blut? Sie hat gesagt, nein, weiß ich's, ich habe keine Ahnung. Ja, aber das Ding ist, man ist so ganz schnell auf eine Sache fokussiert und denkt, okay, da mache ich alles richtig. Ich kaufe die Klamotten nur daher und daher und daher. Ja, aber auf der anderen Seite fährst du trotzdem noch Auto oder... Es ist eine komplexe Frage. Insgesamt rührt das Problem, glaube ich, daher, dass wir zu viel konsumieren. Und da, das ist auch, hat auch wieder mit dem Herz zu tun, einfach weniger zu wollen, das kann nur Gott. Dass wir ganz andere Sachen wollen, als wir jetzt ja eigentlich einkaufen. Von daher, ja, würde ich da ansetzen. Ja,
cool.
Oder auch ansetzen.
Cool, danke. Noch eine kurze Frage, kurze Antwort, was nicht einfach ist. Wie stehst du zum Thema Abtreibung?
Viel Spaß.
Heißes Eisen.
Da fragst du jemanden, der eigentlich das falsche Geschlecht dafür hat. Da müsstest du eigentlich eher eine Frau fragen, die in dem Thema unterwegs ist. Das Problem ist beim Thema Abtreibung, dass ja zwei Werte gegeneinander stehen, die auch in unserem Grundgesetz beide festgelegt sind. Wenn wir jetzt einfach mal vom Thema Glaube erstmal weggehen und auf die staatliche oder politische Ebene wollen. Auf der einen Seite das Recht auf Leben des Kindes und auf der anderen Seite das Recht auf körperliche Selbstbestimmung der Frau. Und das muss jetzt irgendwo gegeneinander aufgewogen werden. Ich persönlich würde vom Grundsatz her immer sagen, irgendwie wiegt für mich das Recht auf Leben höher. Finde das aber trotzdem in der einzelnen Situation unfassbar schwierig. Was ist denn, wenn eine Frau vergewaltigt wurde und deshalb schwanger geworden ist? Tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Also ich würde mit nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der es gemacht hat. Trotzdem würde ich erstmal grundsätzlich sagen, das Leben ist erstmal schützenswert.
Ich würde nur ganz kurz sagen wollen, dass ich es wichtig fände, dass nicht nur Frauen drüber reden, sondern dass tatsächlich beide Geschlechter miteinander reden und dass man das nicht sagt, okay, das ist euer Problem, macht das mal alleine, weil das Kind kommt ja auch irgendwo her. In der Regel war dann man irgendwie beteiligt.
Ja, absolut. Ich meine, bei solchen Themen, man kann das medizinisch betrachten, rechtlich, man kann das aus Perspektive derjenigen, die es betrifft, betrachten. Ne? Also ganz besonders die Frauen oder Paare, die das. Und das sind ganz verschiedene Dinge, glaube ich. Und es ist ganz, ganz schwierig, da in so einem Format hier drüber zu sprechen. Aber ich glaube einfach, eine Sache ganz persönlich ist ein bisschen eine Erfahrung, die wir gemacht hatten. Wir hatten eine Fehlgeburt und das war relativ früh, in der siebten oder achten Schwangerschaftswoche, wo das Herz gerade angefangen hat zu schlagen, aber man kann noch gar nicht von, also das, ich glaube, die nennen das auch noch die Mediziner nicht Zellklumpen, aber das ist noch sehr, ja, in so einem Anfangsstadium. Und wir haben eine Zeit gebraucht, bis wir uns selber zugestanden haben, dass das nicht einfach nur irgendwas ist, was da gestorben ist oder was nicht mehr ist, sondern dass das unser Kind ist, was nicht leben kann, was gestorben ist. Und es ist nur, ich will damit gar nicht irgendwie was beurteilen, es war nur mal unsere persönliche Erfahrung, wo wir merkten, es ist unser Kind, was gestorben ist und wir müssen diese Trauer zulassen. Und ich glaube, das sind so Ebenen, die manchmal gar nicht so beachtet werden in dieser politischen Diskussion, dass am Ende da Menschen stehen, die das betrifft und die in ganz, du hast es auch angesprochen, ganz verschiedenen Lebenssituationen stehen und die vor allem Begleitung brauchen, glaube ich, und Hilfe da drin. Das ist ein ganz, ja, danke für eure Antworten. Wir sind schon am Ende der Zeit, wir könnten ewig weiterreden. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die wurde hier auch gestellt. Wen würdet ihr wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?
Ist das jetzt also eine Frage auf heute, Partei oder auf Person?
Egal.
Steht da nicht bei.
Nee.
Ganz schwierige Frage.
Erstmal ja Parteien eigentlich.
Ganz schwierige Frage. Grundsätzlich präferiere ich schon die Partei, in der das C mit drin steht, obwohl eine Wahl immer nur das kleinere Übel, man immer nur das kleinere Übel wählen kann. Das heißt,
wählen auf jeden Fall.
Ja, selbstverständlich würde ich wählen. Wenn ich als Christ nicht wähle, wer soll denn dann wählen? Also ich möchte ja gerade als Christ meinen Staat mit prägen. Nur ich finde es tatsächlich angesichts dessen, was vielfach läuft in Parteien oder was auch Aussagen, Haltungen von Parteien sind, finde ich es tatsächlich schwierig, da eine Entscheidung zu treffen, die sowieso niemals die richtige sein kann, weil da stecke ich wieder im Dilemma. Ich muss immer irgendwie mich entscheiden, was finde ich weniger schlimm und was finde ich wichtiger gut im Verhältnis zu dem, was die anderen Parteien, die zur Alternative stehen, dann machen. Nicht einfach.
Ja. Und du?
Ja, ich mache mein Kreuz mal hier, mal da, aber ich gehe auf jeden Fall wählen.
Nach dem Zufallsprinzip.
Ich finde es wichtig, dass wir mitprägen und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo das so läuft. Und ja, es ist wichtig, dass wir uns da nicht raushalten, sondern auf allen Ebenen, also im kleinen Umfeld, aber auch so auf der abstrakteren Ebene beim Wählen uns irgendwie mit einbringen, weil es ja auch heißt, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen. Viele vermeiden vielleicht das Kreuz machen an der Stelle, weil es natürlich Arbeit bedeutet und ich muss erst mal gucken, was ich da überhaupt mache. Und die große Problematik liegt natürlich darin, es gibt nicht die eine Partei, die alles genauso macht, wie ich möchte. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, es gibt keinen einzigen Menschen, der genau alles so machen würde, wie ich es gern möchte. Und wenn man das erstmal so begriffen hat. Selbst. Ja, genau, man selbst. Ne, genau. Also wahrscheinlich würde ich mich dann wählen an der Stelle. Ich würde wahrscheinlich.
Linkpartei, das ist ein ganz guter Name.
Ich würde wahrscheinlich den Martin Sonneborn wählen, ja.
Die Partei. Wirklich? Oder war das jetzt so ein
Ding? Nee, das würde ich wahrscheinlich machen. Echt? Ja.
Warum?
Auch weil ich mag Satire. Und die gehen die Politik von einer ganz interessanten Seite an, haben ja sogar jetzt noch einen zweiten Sitz im Europaparlament bekommen mit dem Nico Semsrott. Ja. Das ist ein gutes Duo, finde ich.
Hätte ich ja gar nicht gedacht.
Ich folge denen ganz gerne. Das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen tendiere ich zu Parteien, die für persönliche Verantwortung einstehen. Mhm. Die wirklich sagen, okay, es liegt auch an dir. Und hör auf, so eine Opferrolle einzunehmen, sondern du musst gestalten einfach, dafür sind wir hier. Was hast du jetzt gesagt?
Ja, ich will auch alles Mögliche, aber nicht alles Mögliche, das ist falsch gesagt. Es gibt ein paar Dinge, die ich ganz klar nicht wähle. Ein paar Parteien, die so an den Außenrändern stehen, eher tendiere immer eher zur Mitte, aber es ist unterschiedlich. Und ich glaube auch, die Botschaft ist, auch in dem Parteiending, wo es auch ein bisschen nach links und rechts tendiert immer mehr, an die Ränder, ist, wir brauchen einen guten Diskurs, der unterschiedliche Meinungen zulässt, miteinander aushandelt, weil es gibt nicht die eine Wahrheit in all diesen Themen. Oft gibt es die nicht. Und gleichzeitig gibt es ein paar Standpunkte, auf denen wir, glaube ich, auch stehen dürfen als Christen. Und das Hauptding ist eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist die beste Entscheidung. Und es ist, glaube ich, die Entscheidung, die uns hilft in diesen Situationen und Fragen, damit umzugehen und damit voranzugehen. Wir sind am Ende angekommen schon. Ich möchte euch vielen, vielen Dank sagen für eure Zeit, für eure Antworten. Wir könnten ewig weitermachen.
Gerne.
Tini haut schon auf den Buzzer hier. Ich möchte dich noch einladen zu unserem Puls live am Donnerstag um 20 Uhr in St. Jürgen. Anmeldung.eqfl.de, da kannst du dich anmelden. Und ich möchte noch ein Wort verlieren zu, wie geht es weiter hier in der Kirche. Einfach, damit ihr das wisst, wir arbeiten eigentlich jede Woche daran, wie geht es weiter. Und wir stellen fest, geht vielleicht gar nicht wieder zurück zum Normalzustand, dass wir Gottesdienste machen können, wie wir sie immer gemacht haben und so, sondern wir müssen uns ein bisschen einstellen auf ein neues Normal. Wo wir selber nicht ganz wissen, wie das aussieht, aber damit müssen wir umgehen. Und wir sind dran, in dem Kino mit denen zu sprechen, dass wir da langsam mal reinkommen, aber das ist eine komplexe Sache. Da gibt es Schriftstücke, die vom Anwalt aufgesetzt werden müssen und so, weil natürlich es eine unfassbare Unsicherheit gerade gibt bei Entscheidungsträgern, welche Entscheidung man trifft und welche nicht. Und auch wir wollen, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass es einen Corona-Ausbruch sozusagen in unseren Gemeindeveranstaltungen gibt. Das wollen wir auf keinen Fall, nicht für die Leute, nicht für uns als Kirche, nicht für andere Kirchen. Und deswegen tasten wir uns da voran, sind da in Gesprächen. Wir haben auf jeden Fall am 6. September wird es einen Open-Air-Gottesdienst geben am Hanneskai, das kann ich schon verraten. Da hat die Stadt uns jetzt einen Schrieb auch gemacht, dass wir das offiziell dürfen. Das ist ganz fantastisch. Und deswegen, es geht voran. Wir werden uns in Kleingruppen nochmal neu anschauen. Ich möchte dich ermutigen, in eine Kleingruppe zu gehen, wenn du das noch nicht bist. Und dann darfst du dich freuen auf nächste Woche. Da werden wir sprechen über Esoterik und Spiritualität, unter anderem mit Ingrid Metzmeier und unserem Pastor Simon Pahl. Und ich hoffe, dass wir dir ein paar Gedankenanstöße mitgeben können, dass ihr darüber sprechen könnt in euren Freundeskreisen, in euren Familien, auf euren Watchpartys. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Wollt ihr auch noch was loswerden?
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Schöne Woche.
Ciao.